Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zopf und Kragen. Für Anja und mich ist es die vierte, weil wir die Folge heute jetzt tatsächlich zum dritten Mal aufnehmen, weil die anderen letzten beiden anscheinend nicht unbedingt ins Leben wollten. Und wir deswegen heute das Ganze zum dritten Mal starten. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr und hoffen, diesmal wird es gelingen.
Jetzt leben wollen. Oh Gott, die Leute denken jetzt, es hat einfach nicht aufgenommen, beim zweiten Mal zumindest. Ja.
Und beim ersten Mal hat es einfach nicht funktioniert.
Ja, genau. Auch Tage, da kann man nicht so richtig miteinander reden.
Genau. Bestand eigentlich nur aus 60 Minuten Schweigen. So, jetzt ist natürlich für uns die besondere Herausforderung, dass wir das, was wir schon zweimal besprochen haben, jetzt ein drittes Mal nochmal aufbereiten und im besten Fall die allerwichtigsten Erkenntnisse gleich direkt in 5 Minuten runterpressen. Im schlechtesten Fall die Hälfte vergessen, weil wir denken, oh, haben wir ja alles schon erzählt. Haben wir ja aber gar nicht. Werden wir mal sehen.
Ja, das Krasse ist, mir fallen gar nicht die wichtigsten Erkenntnisse ein. Hatten wir so Schlagwörter, so... Schon einen Tag her, ich weiß es nicht mehr.
Na, eigentlich wollten wir über das Thema Aufschieben sprechen, beziehungsweise ne, wenn man sich vor unangenehmen Dingen in sehr regelmäßigen Abständen sehr erfolgreich drückt, sehr erfolgreich ist in Anführungsstrichen gesetzt. Das war ein Punkt, worüber wir aber dann geredet haben, ist über den Ukraine-Russland-Konflikt oder Russland-Ukraine-Konflikt, wie auch immer, weil das einfach tagesaktueller war und weil uns das ganz schön beschäftigt. Genau.
Und das hat dann auch quasi den Platz verdient, da alleine als Thema zu stehen. Es ist ja tatsächlich jetzt auch wieder ein Tag vergangen und der ist natürlich auch wieder nicht vergangen, ohne dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe. Ich hatte gestern erzählt und so sind wir, glaube ich, da auch eingestiegen. Na, mir war es dann im Nachhinein ein bisschen peinlich auf Arbeit, dass ich mit einem Kollegen telefoniert habe und das war so ein Arbeitsgespräch, also wir hatten Arbeitsthemen und dann habe ich so Smalltalk-mäßig noch gesagt, und feierst du denn dann Karneval? Also wir sind ja hier in Köln und es ist ja nun mal Karneval und das ist ja eigentlich sonst das alles beherrschende Thema. Und der war so, also der war nicht sauer, aber der war so ein bisschen, boah, nee, gerade mit den Ereignissen kann er das nicht. Und da, das war halt an dem Tag gestern dann mein ganz, ganz persönliches Ereignis damit. Aber so war das gestern und heute tatsächlich hatte ich morgens mit meiner Tochter doch ein schwereres Gespräch, weil die morgens aufwachte, die hat das alles mitbekommen und die ist heute Morgen aufgewacht und war halt sehr, sehr traurig, sehr ängstlich, hat geweint und da haben wir ganz viel heute Morgen darüber geredet, haben nochmal im Internet nachgelesen, was ist denn jetzt eigentlich passiert, warum ist das passiert, was war vorher und damit sie so ein bisschen die Sache mehr versteht, das macht es nicht besser. Das macht es nicht besser. Also sie hat schon gesagt, sie hat Angst, dass bei uns auch Krieg ausbricht. Und so, und aber irgendwie dieser objektive Input hat ihr ein bisschen geholfen, dann doch noch ganz gut in den Tag zu starten irgendwann. Und ansonsten saßen wir halt vorhin auf dem Spielplatz, waren eigentlich verabredet, um ein bisschen Karneval zumindest auf dem Spielplatz zu feiern, aber irgendwie war natürlich tatsächlich auch keiner so richtig in Stimmung oder fand das irgendwie so richtig angemessen. Hat jetzt nichts direkt mit dem Konflikt zu tun, aber fand ich jetzt auch so ein bisschen interessant, ne, weil darf man trotzdem Karneval feiern? Sollte man? Möchte man? Habe ich mich dann schon so gefragt, weil ich dachte, für die Kinder wäre es ja trotzdem schön.
Ja, na klar, wäre es schön oder ist es schön für die Kinder, also die ja da trotzdem einen ganz anderen Bezug dazu haben und mit einem ganz anderen, also die gehen ja an vielen Stellen trotzdem ganz pragmatisch irgendwie daran, also generell auch so, was das Thema Sterben betrifft oder, ne, also wenn wir von Krieg reden, reden wir ja auch von Sterben. Also das wäre schon schön, wenn für die Kinder da der Spaß irgendwie übrig bleibt. Und ansonsten kann ich die Frage auch nicht beantworten. Grundsätzlich ist es ja so, dass in ganz vielen Ländern seit Jahrzehnten Krieg ist, der auch schon lange dauert und wo jetzt auch erstmal kein Ende in Sicht ist. Ne? Oder wo eine Weile Ruhe war und dann sind, sage ich mal, bewaffnete Auseinandersetzungen doch wieder losgegangen, siehe Afghanistan beispielsweise. Ne? So, in Syrien ist seit 11 Jahren Krieg. worüber wir gestern ja sehr lange auch geredet haben, ist, wie das eigentlich sein kann, dass wir mit dem Standard, den wir haben, also mit dem Bewusstseinsstandard, was wir zumindest haben könnten oder wo, ne, was rein theoretisch abrufbar ist für einen jeden oder von uns, dass Krieg einfach dennoch eine absolut plausible, wenn auch letztmögliche vielleicht, bei dem einen oder anderen, bei dem einen oder anderen dann vielleicht aber auch nicht, aber dass es halt einfach noch eine Maßnahme ist, zu der gegriffen wird. So, und dass das eigentlich nicht, also das war so ein bisschen gestern auch logisch der Tenor, dass das eigentlich nicht, ja, nicht sein kann. Und
interessanterweise hatten wir genau das Thema heute auch nochmal, wie das eigentlich sein kann, dass jemand, der ja auch eine politische Karriere hat, dem man einen bestimmten Intellekt zusprechen würde vielleicht, dass derjenige das als ein Mittel nimmt, um Ziele durchzusetzen. Also, dass man wirklich heutzutage das noch so sehen kann. Das war so ein bisschen der Punkt. Und das hatten wir vorhin auch. Und ja, auch da hatten wir, glaube ich, gestern und heute habe ich den Vergleich auch gezogen mit Kindern, ne? Dass man ja davon von sich ausgeht und dass man im Allgemeinen, und damit meine ich aber natürlich auch mich, versucht, seine Kinder so zu erziehen, dass die Konflikte friedlich lösen. Und dass das halt ja eigentlich irgendwie dann so der Standard ist, von dem man ausgeht. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert auf dem Spielplatz nicht und es funktioniert anscheinend ja auch in der Weltpolitik nicht. So.
Genau, und dann haben wir gestern sind wir da hingekommen, dass, also wir müssen das jetzt leider für alle, die zuhören, ein Stückchen so irgendwie in der Rückschau abbilden, weil ansonsten wäre es so was ganz Gestelltes, dass der eine sagt, ja, und dann ist mir dazu auch noch das und das eingefallen und so, ne? Und das wollten wir einfach nicht, deswegen erzählen wir es so ein bisschen.
Ein toller Gedanke, der mir gerade eben erst gekommen ist. Wirklich ganz spontan in diesem Moment.
Ja. Nein, ja. Anja, wirklich. Mhm. Das ist es gibt doch diese Fernsehshows, wo sie irgendwelche, keine Ahnung, Turbobüchsen oder sowas verkaufen, wo sie neben ihm steht und sagt, oh nein, toll.
Genau, so wollen wir es nicht machen. Sie 3 Stunden irgendwas irgendwo ein.
Ja, richtig, genau. Und ihre Hände sind völlig, schauen Sie sich meine Hände an, völlig glatt.
Richtig, also das weiß ich natürlich auch wirklich nur, weil du mir das immer erzählst, ne?
Was, überhaupt nicht? Du hast es immer geguckt, ey.
Deine Mutter.
Genau.
Halt's Maul, du's Maul.
Ach genau, die Geschichte, das ist eine Geschichte. In der ersten Folge habe ich, das heißt im Übrigen nicht Halt's Maul, aber schön, dass du das verstanden hast. In der ersten Folge habe ich von den Bärenbrüdern gesprochen und von der kurzen Sequenz, von der ich berichten wollte. Das habe ich natürlich in den letzten 2 Folgen jetzt gemacht. Das hat keiner gehört. Also werde ich es heute das 3. Mal erzählen, weil ich sie wirklich gut und wichtig finde. Aber das baue ich zu gegebener Zeit ein. Es hieß halt du doch die Klappe, nicht Hals Maul.
Ja, Hals, Maul, du bist halt einfach ein bisschen gröber unterwegs. Das, was wir so zueinander sagen hier in der Familie. Genau.
Okay. Worüber wir nämlich gestern gesprochen haben, ist, dass das System, in dem wir leben, beziehungsweise die Systeme, in denen auch die anderen leben, dass die einfach massiv auf Konkurrenz, auf Neid, auf Schubladendenken angelegt sind. Ne? Also da gibt es halt, es gibt richtig und falsch, es gibt schwarz und weiß, es gibt Gewinner und Verlierer. Also es gibt halt jegliche Stufen von, also es gibt Eingruppierungsmöglichkeiten und die sorgen natürlich an der einen oder anderen Stelle für vermeintliche Sicherheit, ne? Weil wenn man den einen in die Schublade stecken kann, dann ist die Sache geritzt und geklärt. Aber die tragen natürlich auch dazu bei, dass Menschen halt in Kategorien lernen, in Kategorien zu denken, ne? Und auch lernen, dass es Anerkennung und Liebe vielleicht nur durch Leistung gibt, ne? Dass man bestimmte Sachen tun muss, um irgendwie gemocht zu werden, wie auch immer. Und dass eine Auseinandersetzung im Sinne eines Dialoges nicht gut ist, weil ein Dialog immer gibt es nicht, weil ein Dialog ein Hinweis auf Schwäche sein könnte. Und Stärke ist wichtig, vermeintliche Stärke erstmal. Und Stärke demonstriert man natürlich, indem man entweder einen dicken Bizeps hat oder halt irgendwie, keine Ahnung, besonders schnell zuhauen kann, das ist jetzt alles sehr, sehr überzogen, aber das ist ja ein System, in das Kinder auch reinkommen, ne? Und wenn dann eins auf dem Spielplatz steht, das war nämlich eine Situation, die wir hatten gestern, und etwas möchte und das andere Kind darum bittet und darüber sprechen möchte, ne? Du hast jetzt hier lang genug geschaukelt, ich möchte jetzt auch mal, und die anderen es einfach ignorieren oder irgendwie Streit anfangen, dann ist natürlich erstmal schwierig für das Kind, was gelernt hat, in einen Dialog zu gehen, auch bei dieser Strategie zu bleiben, weil es ja vermeintlich erstmal gar keinen Erfolg hat. Macht für das Kind dann an der Stelle eigentlich wenig Sinn, und es fragt sich natürlich berechtigt in dem Moment, warum soll ich den nicht auf die Mappe hauen? Ja. So, weil reden funzt einfach nicht. Und dann denkt das Kind halt, es ist das Problem oder sein Verhalten, seine Art zu denken oder seine Haltung da reinzugehen, ist die Schwierigkeit, aber es ist eben nicht das, sondern es ist halt das System, beziehungsweise ist die Schwierigkeit, ist, dass die anderen nicht gelernt haben, in einen Dialog zu gehen. Und nach so vielen Jahren, die wir hier auf der Erde sind und also Kriege und Auseinandersetzungen und Scheiße hinter uns haben, finde ich, ist es ein Unding, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die das nicht beherrschen. Ja, was nicht vorwurfsvoll also, gemeint ist. Also dafür gibt's gute, entschuldige das noch, dafür gibt's gute Gründe, dass die sich so verhalten. Ne? Also ja. Aus deren Perspektive absolut nachvollziehbare Gründe. Aber ich finde es, also wenn man es, oder wenn ich es gesamtgesellschaftlich betrachte, finde ich, ist es ein totales Armutszeugnis für uns, dass es uns als Gesellschaft nicht gelungen ist, und Gesellschaft besteht natürlich auch aus jedem Einzelnen, da komme ich nachher mal noch drauf, aber dass es uns nicht gelungen ist, da einen anderen Konsens zu finden oder bis hierher noch nicht gelungen ist, einen anderen Konsens zu finden, und dass es die Auseinandersetzungen im Kleinen auf dem Spielplatz gibt und dass es die Auseinandersetzungen im Großen aber auch immer noch gibt und Leute tatsächlich mit Panzern irgendwo hinfahren und irgendwen wegballern.
Ja.
Unglaublich.
Total unglaublich. Ja, wenn man halt auch überlegt, also meine Tochter fragte das dann heute Morgen, aber warum denn eigentlich? Russland ist doch so groß. Ne, und dann haben wir das auch noch nachgeguckt. Und ja, Russland ist das größte Land. Ich meine, klar, die haben viel Gebiete, womit man nicht viel anfangen kann, weil sie halt kalt sind. Aber wofür eigentlich? Also, ne, das konnte sie gar nicht verstehen. Warum denn jetzt eigentlich?
Aber das finde ich auch, also das finde ich auch schwierig. Dafür weiß ich auch echt zu wenig, da, ne, von der russischen Geschichte oder von der ukrainischen Geschichte, was da so vorgefallen ist. Also es gibt ja so, wie soll ich denn sagen, für jede Argumentationskette kann man ja mittlerweile irgendein Medium finden, was genau die untermauert. Ne? Also es kommt dann immer nur darauf an, in welche Richtung man guckt. Es gibt da eine Aussage und es gibt da eine Aussage, und die stehen sich manchmal, die sind manchmal völlig konträr. Dann liest du irgendwo, wie viel von dem, was du gelesen hast, eigentlich fake war, wo Bilder manipuliert wurden, und wo ich so denke, hä, aber also was soll ich denn jetzt hier einfach noch glauben?
Für mich ist logisch, dass halt in so einer Geschichte mindestens zwei Seiten gibt, und jede Seite hat natürlich ihre Argumente, warum sie recht hat. Ne? Aber rein objektiv geht es um das Gebiet, aber es geht auch darum, dass es wohl in der Ukraine Separatistengebiete gibt, wo schon halt länger auch gekämpft wird. Die Menschen, die dort, also die Separatisten, wollen halt zu Russland gehören. Was das für Menschen sind und warum, weiß ich nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Und genau das, was ein bisschen, was du gesagt hast, also Russland hat wohl die NATO schon mehrfach kritisiert, weil die eben auch östliche Länder aufgenommen haben. Mhm. Und die haben wohl schon ein paar Mal gesagt, dass ihr Wille ist, dass damit Schluss ist. Und die Ukraine versucht ja schon seit ein paar Jahren wohl in die NATO zu kommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Grund, oder zumindest aktuell, warum sie es nicht sind, ist eben, weil es innerstädtische, innerländliche und aber auch halt mit Russland Konflikte gibt, also im Land selber und mit Russland. Das ist wohl ein Grund, warum man nicht aufgenommen wird, ne, wenn man in einer Auseinandersetzung ist. Das war so ungefähr das, was ich gelesen habe, wo ich dann denke, okay, das sind aber relativ objektive Sachen. Klar, was jetzt dahinter steht, ne, jetzt mal nur so als Gedankenexperiment, die Separatisten könnten natürlich auch einfach Russen sein, die dahin geschickt wurden oder selber auf die Idee kamen, sie machen das jetzt. Aber es können halt auch ukrainische Bürger sein, die das tatsächlich so wollen und überhaupt. Nichtsdestotrotz ist die Frage, rechtfertigt das jetzt diesen Angriff? Und da
gibt
es andere Wege. Meiner Meinung nach.
Natürlich. Und die grundsätzliche Frage ist, gibt es überhaupt einen Grund, der einen Angriff rechtfertigt? Gibt es überhaupt einen Grund, der rechtfertigt, dass ich darüber entscheide, jemand anderem möglicherweise das Leben zu nehmen, das Haus zu nehmen, das Auto zu nehmen, was auch immer irgendwie? Gibt es überhaupt einen Grund? Und da sage ich nein. Gibt es nie, zu keinem Zeitpunkt. Also das ist immer... dass es Stress gibt, ne? Dass Menschen andere Meinungen haben und vielleicht auch ein bisschen massiver, ja, das mag sein. Und wenn man das nicht klären kann, muss man einen Weg finden, wie man sich gut aus dem Weg gehen kann. Es gibt ja jeden Tag zigtausend Beispiele, wo genau das funktioniert, wo, ne? Wo Menschen vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, aber eben nicht aufeinander losgehen. So. Also das heißt, es klappt ja, man kann es. Und also das... Also habe ich für mich auch nochmal so, das eine ist halt die Entscheidung für einen Krieg zu treffen und die treffen nicht wir direkt in dem Sinne. Ne? Das macht halt, das machen, übernehmen andere. Meistens sind es Staatsmänner. Da sage ich jetzt auch bewusst Männer, weil das oft auch eine sehr männliche Strategie ist, in Auseinandersetzungen in dieser Form zu gehen, ne? Zu kämpfen. Aber ich habe mich heute gefragt, was kann ich denn tun? Ich kann natürlich nicht den Konflikt in der Ukraine, also diesen Konflikt lösen oder auch nicht diesen, das will ich jetzt hier an der Stelle nochmal anmerken, beispielsweise in Syrien, ne, der schon lange geht und an der Stelle auch nochmal, es gibt einen Film, den ich unbedingt allen ans Herz lege, weil er wahnsinnig wichtig, wertvoll und auf einer sehr nachhaltige Art und Weise absolut erschütternd ist. Der heißt Für Summer. Für Summer ist eine Dokumentation von einer syrischen Journalistin, die mit ihrem Mann quasi über 7 Jahre lang journalistisch, also per Kamera, diesen Krieg begleitet. Ne? Sie ist schwanger, als das losgeht und sie haben die Möglichkeit, noch zu flüchten, entscheiden sich dagegen. Ihr Mann ist Arzt, arbeitet in einem Krankenhaus und lebt auch dafür. Und mit jedem Tag mehr, ne, also mit jedem Tag, wo der Krieg mehr dort ins Land kommt, desto mehr arbeitet er natürlich auch, weil er noch mehr Menschen retten will. Und sie filmt ganz viel. Und ich habe noch nie einen Film gesehen, der mich so in meinen Grundfesten gerüttelt hat. Und wo ich gemerkt habe, okay, während ich das guckte, mein Geist wollte immer irgendwie dahin, dass das ein Film ist. Und ich musste mich immer wieder regelrecht maßregeln, innerlich, um mich damit zu konfrontieren, dass das einfach die beschissene Wirklichkeit von jedem einzelnen dieser Menschen ist, die da in diesem Land leben. Und wie das eigentlich sein kann, dass man das macht, dass das geht, dass das jemand entschieden hat und dass das über so viele Jahre aufrechterhalten wird, dass da die eigenen Leute hingerichtet werden. Ne? Und dass das ein Land ist, in dem das so ist, dass es so viele andere gibt, wo das schon, also die schon fast dran gewöhnt sind. Ne? Ich kann mich erinnern, ich hab einen Freund, der beim Jugendamt arbeitet und als das mit dieser vermeintlichen, ich setze es in Anführungsstrichen, Flüchtlingswelle war, gab es natürlich hier auch relativ, also für unsere Verhältnisse, ne? Für die städtischen Verhältnisse hier, relativ viele unbegleitete Minderjährige, die aufgenommen wurden und mein Freund, der da gearbeitet hat, hat halt mit einer Gruppe von Jungs, also war einfach mit einer Gruppe von Jungs zusammen, hat die begleitet und ist irgendwann mal mit denen auf den Petersberg gegangen. Und die standen oben auf dem Petersberg und haben halt quasi in Erfurt, ne, auf den Domplatz geguckt und auf die Fachwerkhäuser, die da in einer Linie quasi aufgereiht sind. Und dann stand ein Junge, die waren alle so 16, 17, 15, 16, 17, stand ein Junge da und hat total geweint. Und mein Freund hat ihn dann gefragt, was ist denn los? Irgendwie, weil er gar nicht wusste, ne? Hat gedacht, okay, er hat irgendwas falsch gemacht. Und dann hat er gesagt, er hat noch niemals in seinem Leben eine komplette, also eine so große, schöne, komplette Häuserfront gesehen. Das ist das allererste Mal. Und da habe ich gedacht, krass, das hat ihn so gerührt. Und es sind einfach ein paar Häuser gewesen, ne? Und es ist so, ja, wo ich so denke, ey, also 2022, liebe Leute, das kann es nicht sein, dass das echt immer noch der gangbare Weg von uns ist. Und wenn es das noch ist, was ja jetzt gerade sich in Russland und der Ukraine zeigt, dann sollten wir das schleunigst ändern. Und da ist halt dieses, was kann ich eigentlich tun? Also nicht nur auf diesen Konflikt bezogen, Russland, Ukraine, sondern generell. Ne, was kann ich tun, um dazu beizutragen, dass Frieden in mich und damit auch in die Welt kommt.
Also schon allein sich diese Frage zu stellen, ist ja schon mal ein Punkt, den man tun kann, finde ich. Deswegen. Ja. Ne? Also wenn man das sich immer mal fragt, hilft das, glaube ich, schon an vielen Stellen. Seine Kinder gut erziehen, fällt mir natürlich dann sofort ein, weil da haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Mhm.
Wobei gut ja auch relativ ist. Aber halt so, dass die Kinder sich das vielleicht auch irgendwann fragen. Was kann ich tun? Ja, richtig und falsch, einfach da von Anfang an mit reinbringen.
Mhm. Naja, und ich finde auch wichtig, dass man sich der eigenen Macht, die man hat, bewusst ist, dass man nämlich etwas verändern kann. Dass es nämlich eben nicht irgendein Staatsmann für mich tun muss, sondern ich kann das im Kleinen tun und es hat eine Auswirkung. Ne? Und dann kommen jetzt, sage ich mal, verschiedene, also auch sehr komplex, das kann man jetzt nicht alles in dieser Stunde Podcast, die wir hier haben, runterbrechen. Aber Albert Einstein hat schon gesagt, alles ist Energie. Sie hat nur also die Dichte variiert, sage ich mal. Ne? Wir sind auch Energie, aber wir sind halt sehr massiv, also verdichtet, ne? Genauso wie, keine Ahnung, irgendein Felsen. Irgendein Felsen sieht total fest aus.
Was?
Ein Kühlschrank. Sieht total fest aus, ist aber eigentlich genau eine Ansammlung von Energie in massiver Dichte. So. Jeder Naturwissenschaftler verdrischt mich jetzt wahrscheinlich im Inneren, weil er sagt, meine Fresse, rudimentär hätte man es nicht erklären können, aber tut mir leid, ich bin halt...
Aber da muss ich echt einhaken, da der aber ja unseren Podcast hört und sich ja gerade eben noch gefragt hat, was kann ich selber tun, wird der dich definitiv nicht mal in Gedanken verdreschen.
Okay, alles klar.
Der wird in Gedanken in eine verbale Auseinandersetzung mit dir gehen.
Das finde ich gut. Höflich, verbale Auseinandersetzung. Das finde ich gut, verehrter Naturwissenschaftler. Ich bin auch noch nicht am Ende mit meinem Vortrag. Genau, ich wollte ja sagen, alles ist Energie. So. Und wenn wir in einer Kohärenz sind, das heißt in einer Form von, also in einer Stimmigkeit, ne, dass unser Geist, unser Herz, unser Verstand, unser Körper in Einklang miteinander sind, erhöhen wir das Energielevel, was sich für uns gut anfühlt sozusagen. Ne? Also wir merken es daran, es fühlt sich gut an. Und wir streuen es aber ins Außen. Also die anderen spüren das auch. Und die Energie, die wir nach außen geben, hat eine Auswirkung auf die Dinge um uns, beziehungsweise die Menschen um uns. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, weil wir in einem großen Netzwerk leben. Auch das ist ja wissenschaftlich schon nicht final geklärt, aber ne, dass alles in einem bestimmten Zusammenhang miteinander steht. Ne, sehen wir auch am Klima. Da gibt es nicht Dinge, die komplett losgelöst voneinander sind, sondern es ist ein Netzwerk. Ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich kann natürlich meine Kinder nur gut erziehen, wenn ich selber gut mit mir bin. Das heißt, wenn ich mich mag, wenn ich die Dinge, die bei mir nicht so gut funktionieren, einfach hinnehme und mich auf meine Stärken konzentriere, wenn ich meinen Fokus auf Freude und Glück lege, wenn ich einer erfüllten Arbeit nachgehe und wenn ich das gerade noch nicht mache, gucke, wo in welcher Arbeit ich Erfüllung finden kann. Ne? Also wenn ich einfach jeden Tag die Entscheidung dafür treffe, in einem guten Zustand sein zu wollen. Und wenn ich das tue und in Frieden oder mehr in Frieden mit mir bin, dann trage ich das auch nach außen und bin ein festeres, stabileres Bindeglied in diesem Netzwerk. Das finde ich wichtig, also oder das ist für mich passend jetzt an der Stelle, dass jeder von uns halt eine Verantwortung hat, für sich selber zu sorgen. Und wenn er für sich selber gut sorgt, dann sorgt er automatisch auch für die anderen.
Also das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun. Ich finde halt, dass man halt in den Momenten, wo man halt merkt, dass genau das nicht der Fall ist, also dass man nicht sozusagen im Reinen mit sich ist oder nicht gut für sich gesorgt hat und deshalb vielleicht ungerecht oder überspitzt oder wie auch immer reagiert oder agiert, dass man zumindest versuchen sollte, das zu erkennen und sich einzugestehen. Weil ich glaube nicht, dass jeder immer das, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich verwirklichen kann. Aber die Fähigkeit, wenn man das nämlich gerade nicht kann, weil eben nicht alles gut ist mit sich selbst und dass man das zumindest erkennt und versucht, das dann mit zu berücksichtigen. Weißt du, wie ich das meine? Also
ja. Ich weiß, was du meinst und das ist ja auch schon Fürsorge. Ich habe jetzt gesagt, in einem guten Zustand sein, aber es ist ja auch genau das, was du sagst. Das setzt ja voraus, dass ich Kontakt mit mir aufnehme und mich frage, wie geht's mir eigentlich? Wie fühlt sich's denn an und wo fühlt sich's denn wie an? Und was, glaube ich, bräuchte ich denn vielleicht jetzt gerade? Was wäre ein guter nächster Schritt oder keine Ahnung? Und wenn ich feststelle, scheiße, ich bin irgendwie im Ungleichgewicht, was ich auch oft bin, ne, wo ich irgendwie denke, keine Ahnung, ich möchte die Köpfe meiner Kinder auch mal kurz auf die Tischplatte hauen, weil sie mir unfassbar auf den Sack gehen. Ich mache es natürlich nicht so. Nee. Ne, aber wo ich einfach im Ungleichgewicht bin oder wo mich irgendwie, wo ich mit dem Fahrrad irgendwo langfahre und irgendein Autofahrer fährt zu nah an mir vorbei und ich merke so irgendwie, ne?
So. Also ich wollte gerade sagen, stopp, gib jetzt keine Straftat zu. Ne?
Nee, mache ich nicht, mache ich nicht.
Mhm. Okay.
Ich sage immer nur, das war du warst. Sie war's, er war's. Jetzt hast du, warte.
Ja, Entschuldigung.
Also, nee, alles gut. Aber das, genau. Also das ist ja auch schon für sich sorgen, nämlich indem ich erstmal gucke, wie geht es mir überhaupt? Und dann feststelle, okay, alles klar, das habe ich vielleicht auch nicht cool geregelt. Jetzt kann ich nur sagen, das habe ich nicht gut geregelt und ich brauche jetzt irgendwie einen Moment oder ich entschuldige mich oder so. Das ist doch alles schon Fürsorge, also bewusst mit sich unterwegs sein oder bewusst her. Ich finde, dass wir ganz viele, das merke ich in der Beratung auch ganz oft, die haben den Kontakt zu sich komplett verloren. Die sind jeden Tag mit sich unterwegs und trotzdem nicht dabei. So, ne, die sind wie ausgelagert. Outsourcing ist ja auch so eine strategische
Strategie.
Eine strategische Strategie.
Eine Strategie. Genau, in Unternehmen.
Genau, so. Und so fühlen sich die Menschen auch oft an. Ne? Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du die fragst, okay, wie geht's denn dir? Dann sagen die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann denke ich, wie krass ist das eigentlich, dass das so bei ganz vielen auch so ein Normalzustand ist, dass die es eigentlich gar nicht wissen oder ganz schnell sagen, gut. Obwohl die jeden Tag mit sich unterwegs sind. Also mit niemandem ist man mehr zusammen als mit sich selbst. Wie krass hängen wir in diesen Systemen schon fest? Und da einfach den Fuß rauszunehmen.
Und ich kenne das aber auch. Ich hatte das auf jeden Fall auch schon in meinem Leben.
Klar, ich auch.
Ja. Und ist wo auch du auch immer hartnäckig gefragt hast, wie geht's dir? Wie geht's dir?
Das frage ich immer zum Leidwesen aller meiner Freunde, die mich dann auch immer deswegen aufziehen. Dann fühle ich mich auch manchmal schlecht. Weil ich denke, oh scheiße, ich frage einfach zu viel. Ich meine es halt ernst.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Nein, I mean it really ernst.
Das hat.
Entschuldigung.
Ich wollte jetzt auch tatsächlich richtig ernst werden. Nein, das hat eine Weile gebraucht, aber jetzt nicht nur, weil du mich das gefragt hast, aber ich glaube schon, dass so ein paar Sachen in meinem Leben sich geändert haben, die dazu geführt haben, dass ich diese Frage jetzt echter beantworten kann. Und die Antwort ist natürlich nicht immer gut.
Ja,
also die ist natürlich auch oft geht so oder so oder, aber ich kann die jetzt, glaube ich, eigentlich fühlt sich das so an. Also für mich fühlt sich das an, dass ich heute in meinem heutigen Leben die Frage echt beantworten kann. Aber auch ich hatte auf jeden Fall Phasen in meinem Leben, wo ich die, glaube ich, gar nicht wirklich beantwortet habe. Ich habe einfach gesagt, gut.
Es ist ja oft auch das, also dieses wie geht's dir ist ja oft auch so eine Standardfrage und eigentlich will keiner eine wirkliche Antwort wissen oder zumindest nicht, also das ist meine Erfahrung, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir und ich gesagt habe, scheiße, dann gucken die dich an und du siehst richtig, wie die denken, wie komme ich aus der Kacknummer jetzt wieder raus,
ich will es überhaupt nicht wissen.
Hallo, sorry, guck mal, ich habe einen wichtigen Termin, tut mir leid, tschüss. Ich finde, wenn man die Frage stellt, dann, also das ist meine persönliche Meinung, dann sollte man sie auch so meinen und wenn man es nicht so meint, dann sollte man einfach die Fresse halten und einfach nicht fragen irgendwie, aber so dieses da eine Floskel draus machen und so, das finde ich irgendwie,
das finde ich, genau, nicht. Entschuldige schon wieder, ich unterbreche dich heute immer oder ich fange zu früh an zu reden.
Ich bin das gewöhnt, kein Problem.
Ja, aber nicht von mir. Ne?
Das ist Politikersprech, ich unterbreche dich nicht, ich fange nur einfach zu früh an zu reden.
Ja. Sehr gut. Hm? Genau. Tja, was wollte ich eigentlich sagen? Ha, Mist, was hast du als letztes gesagt?
Ach Gott, das ist schon so lange her.
Ich weiß es. Auch ein gutes Thema, Vergesslichkeit im Alter. Was ich sagen wollte, war, dass das hier ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, ich sage jetzt mal allgemein im Rheinland tatsächlich aber auch so ist, dass das so eine Art Begrüßung einfach ist. Und mir das am Anfang, als ich hier noch frisch wohnte, auch ein paar Mal so ging, dass mich halt jemand begrüßte und dann sagt man halt, oder manche, ich weiß nicht, ob alle das machen, sagt man halt nicht einfach nur Hallo, sondern Hallo, wie geht's? Und dann habe ich halt, wie ich das gewohnt bin, geantwortet, ja, hallo. Oh, du,
also mir geht's ganz gut, das und das ist passiert und wie ist das bei dir so? Und es war auch immer so ein, ja, nee, alles klar. Mhm. Bis ich irgendwann gelernt habe, das erwartet gar keine Antwort. Das ist nur ein, hallo, wie geht's? Ja, gut, dir auch? Ja, okay, gut, dann tschüss. Ne, so ungefähr. Mhm. Das reicht vollkommen.
Aber dann finde ich, braucht man es nicht machen. Dann kann man auch einfach, dann tut ein Hallo auch wirklich, also alles, was gerade nötig ist. Mhm. Nein, ich wollte nochmal sagen, ne, weil wir sind ja mit dem Thema Russland, Ukraine eingestiegen, ja. Krieg und wie es denn eigentlich sein kann, dass es dahin kommt und was jeder Einzelne machen kann. So. Und ich finde oder finde wichtig, das ist auch meine Erfahrung, die ich mache in meinem beruflichen Leben, dass die Menschen einfach mehr zu ihrem Herz zurückkommen. Also das Herz ist einfach der Zugang zu einer anderen Dimension in uns und um uns herum. Und es ist die Welt, in der wir gerade leben, besteht aus Zahlen, Daten, Fakten, Analysen und besteht weniger aus im Fließen sein und aus Intuition, aus Fantasie, aus, ne, also aus all diesen anderen Dingen, die sich nicht auf diese reine Zahlenwissenschaftskomponente stützen. Und es ist deswegen, also sind, finde ich, an vielen Stellen Dinge extremst im Ungleichgewicht und jeder Einzelne hilft, und was heißt hilft, es nützt, wenn jeder Einzelne ein Stück weit mehr in Verbindung zu seinem Herz wieder geht und einfach guckt, was sich da auftut. Und ich glaube, einen Krieg kann man niemals mit einem Herz führen. Niemals. Jedes Herz, das du fragst, wirklich das Herz. Wenn man das fragen würde, soll ich einen Krieg anfangen? Soll ich den anderen schlagen? Soll ich ihm wehtun? Soll ich, keine Ahnung, ihm Leid zufügen oder ihm das wegnehmen oder so? Das Herz sagt immer nein, weil das Herz für Liebe steht und Krieg ist nicht Liebe. Aber ich glaube, die Entscheidung, in eine Auseinandersetzung zu gehen, hat sehr oft etwas mit dem Ego zu tun. Und da geht es halt um, keine Ahnung, um eine bestimmte Form von Anerkennung, Geltungsbedürfnis, whatever. Vielleicht auch um, also vielleicht ist Wut auch ein Teil oder sich rächen wollen, wie auch immer. Aber
ja.
An sich ist, also das Herz ist gut.
Genau, was kann jeder von uns tun? Und mit dem Herzen, also du hast ja im Prinzip gesagt, dass was man mit dem Herzen macht, ist auf jeden Fall gut oder besser, als nur mit Kopf zu entscheiden oder nur mit Kopf genau an eine Situation heranzugehen. Ist immer von Vorteil, mit dem Herzen ranzugehen, weil das ja für, ich versuche das jetzt mit meinen eigenen Worten, weil das ja für gute Emotionen steht und dementsprechend da ein besserer Wegweiser ist, als nach reinen Fakten zu entscheiden. Ne, sich immer zu überlegen, ich glaube, das hatten wir tatsächlich aber auch schon in der ersten Folge, dass ich gesagt habe, dass ich halt immer viel kopfmäßig unterwegs bin und dass du ja schon immer wieder sagst, mehr Herz, ne, oder mehr Bauchgefühl sagst du ja auch oft. Mhm. Das, und ich glaube auch, dass das an manchen Stellen einfach ein besserer Berater ist, als immer wieder sich die Fakten vorzulegen, weil die führen ja manchmal dazu, dass man es zu genau nimmt.
Na, das und die Fakten basieren ja immer nur auf Erfahrungen, die ich gemacht habe und auf einem Kontext, den ich irgendwie, von dem ich in der Lage bin, ihn begreifen zu können. Aber manche, also das schließt halt immer nur altbekannte Methoden ein und öffnet aber nicht den Weg für, also macht uns nicht frei, auch woanders hingucken zu können. Und deswegen hängen wir immer nur in dieser selben Schmalspurbahn am Ende fest, dass wir jeden Tag dieselbe Entscheidung treffen. Ne, und wir dann an bestimmten Punkten kein Risiko eingehen. So. Und das Herz hat schon, also ne, das eine, was du gerade gesagt hast, steht für was Gutes, aber es hat auch eine Intelligenz. Und das ist was, glaube ich, die letzten Jahre extrem abhanden gekommen ist, weil halt alles so pam, 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 pam ist.
Ja. Wie im Western halt.
Und wie im Western, richtig.
Pam,
richtig.
Pam, 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 pam. Also war halt so. Mhm. Ja. Genau.
Und das halt einfach im Ungleichgewicht ist. Und da, finde ich, kommen wir Frauen ins Spiel, weil wir alles, was mit Fließen und Intuition und Gefühl zu tun hat, weil das einfach sehr unsere Essenz ist im Ursprung. Ne? Und wird mit Sicherheit ein Thema in einer der, oder mindestens einmal in einer nächsten Folge, wenn es dann darum geht, dass die Frauen sich aufmachen sollten, zu dieser Essenz zurückzukehren und sie zu zeigen. grundsätzlich ist, da passt jetzt auch die Geschichte mit den Bärenbrüdern ganz gut rein, geht es halt darum, nicht immer dieselben Entscheidungen zu treffen. Also die Geschichte von den Bärenbrüdern erzähle ich jetzt nicht in Gänze. Es geht um zwei Bären, einen großen und einen kleinen. Und die machen sich auf, weil sie einen Ort finden wollen oder den Ort finden wollen, an dem die Lichter die Erde berühren, glaube ich. Und laufen durch die Botanik und kommen irgendwann an den Felsen. Auf diesem Felsen stehen zwei Ziegenböcke, die miteinander kämpfen. Ne? Die nehmen immer Anlauf, rennen gegeneinander, knallen mit ihren Hörnern aneinander und gucken dann immer nach links auf die Wiese, wo eine Ziege steht. Und einer von beiden sagt immer, hey, sie hat mich angeguckt. Und dann sagt der andere, nein, sie hat mich angeguckt. Und dann sind sie wieder sauer aufeinander und dann laufen sie wieder an und dann knallen sie wieder gegeneinander und dann gucken sie wieder auf die Wiese. Und dann sagt wieder einer, jetzt hat sie aber mich angeguckt. Und der andere sagt, überhaupt nicht, sie hat mich angeguckt. Und dann sind sie wieder sauer. Und so geht das eine Weile und die Bären stehen unten und wollen eigentlich nur nach dem Weg fragen und rufen eine Frage nach oben. Und dann hören die zwei Ziegenböcke auf und gucken runter. Und ein Ziegenbock sagt, ach, halt doch die Klappe. Und sagt es ins Tal und es kommt ein Echo zurück. Also es kommt, ach, halt doch die Klappe. Und dann guckt der eine Ziegenbock, der das gerade sagte, ganz entsetzt seinen Kompagnon an und sagt, hä, wer hat denn das jetzt gerade gesagt? Und guckt wieder ins Tal und sagt, ey, halt du doch die Klappe. Und dann kommt natürlich zurück, ey, halt du doch die Klappe. Und dann sagt er, nein, du hältst die Klappe. Und so geht es ewig weiter irgendwie, ne? Und dann die Bären merken, okay, hier, das wird nichts. Gehen weiter und am Ende vom Film sieht man so einen Outtake, wo die zwei Ziegenböcke, es ist schon Nacht, völlig erschöpft auf diesem Boden vom Felsen liegen und die Zunge hängt schon raus und völlig schwach sagen, nein, du hältst die Klappe. Und es kommt wieder zurück, nein, du hältst die Klappe. Und dann rollen beide mit den Augen und sagen, nein, du hältst die Klappe. So. Und das ist zum einen witzig und zum anderen, fand ich, beschreibt das ganz gut, wie wir manchmal unterwegs sind, dass wir nämlich immer wieder dieselbe Scheiße machen oder immer wieder dieselbe Scheiße ins Tal plärren. Und es kommt immer wieder derselbe Scheiß zurück, weil wir permanent das Gleiche tun und weil wir einfach nicht aussteigen. Also erstens aus uns aussteigen und aus unseren, also auch einmal über uns hinwegsteigen und einfach mal etwas anderes machen. In einem besseren Sinne, als immer nur irgendwelchen Kack irgendwo hinzubrüllen. So, ne? Oder halt meinen Kack irgendwo hinzutragen. Oder halt, wie wir jetzt begonnen haben, zum 500.000. Mal meine Waffen zu putzen, um irgendwo hinzugehen und irgendwem, also irgendwo Elend hinzulegen. So, ne?
Genau. Ja, und halt auch da einfach nicht rauszugehen, ne? Da, und zu sagen, hier, na, so sinngemäß, der Klügere gibt nach, ach, dann antworte ich halt jetzt einfach nicht mehr, sondern immer weiter, immer weiter, immer weiter, ja. Weil der andere antwortet ja auch immer wieder.
Ja. Ja. Ja, nicht aufhören können. Und so dieses, ich muss gewinnen irgendwie. So.
Ja. Sehr schön.
So, Anja.
Haben wir's.
Wir haben
es das dritte Mal geschafft.
Wir haben es das dritte Mal geschafft. Wir dürfen
sehr schön
gespannt bleiben, ob das dann auch die heiligen Hallen verlassen wird und den Weg in die Öffentlichkeit nimmt. Was gibt es noch zu sagen zum Abschluss?
Bleibt bei eurem Herzen und nutzt den Ringfinger.
Wenn es gar nicht mehr geht.
Das ist doch freundlich, eine freundliche Geste.
Ich kann das aber nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht in der Lage sind, den Ringfinger ohne die Hilfe meiner anderen Hand hochzuhalten. Es sieht einfach echt bescheuert aus, wenn ich das mache. Und ich brauche die zweite Hand, damit alle anderen Finger nicht mit hochgehen. Und deswegen ist für mich der Mittelfinger einfach geeignet. Ich bin einfach kein ich gehöre nicht in die Kategorie Ringfinger. Ich bleibe weiterhin beim Mittelfinger. Gut. Schön war es mit dir, trotz ernstem Thema und make love, not war. Aber das wissen wir alle, die zuhören. In diesem Sinne. Ahoi.
Tschüss.
Ciao.